Herzlich willkommen zum Podcast Gehörter Blick. Ich bin Maike Seidel und hier versorge ich dich mit Gedanken, Anekdoten und Hintergründen aus der bunten Blumenwiese des Lebens als Gründerin, Idealistin, Kämpferin für digitale Barrierefreiheit und eine verbundene Gesellschaft. Es geht um Menschen, um Essen, Trinken und Einkaufen und um digitales Zeug rund um die inklusive Sovi-App. Du bist hier genau richtig. Also, hör einfach rein und genieß es. In einer der letzten Folgen habe ich den Begriff Design Thinking in den Mund genommen und habe euch versprochen, dazu mal eine eigene Folge zu machen. Yippie-yay, heute ist es soweit. Ich rede über Design Thinking und über Sovi und wie das beides zusammenhängt. Freut euch drauf, ich tue es auch, denn das sind zwei meiner absoluten Lieblingsthemen, über die ich am allerliebsten spreche. Und ich freue mich, euch alle heute zu Design Thinkern zu machen. Und ich bin mir sicher, das schaffe ich. Okay, nachdem ich mich jetzt so weit aus dem Fenster gelehnt habe, ein ganz kurzer Überblick, was euch hier erwartet in dieser Folge. Natürlich werde ich als allererstes mal erklären, was dieses Design Thinking eigentlich ist und werde euch dann Schritt für Schritt dadurch führen, was das so ist. Es ist sozusagen ein mehrstufiger Plan. Und werde euch von meinen eigenen Erfahrungen mit diesem Thema berichten, denn da gibt es einiges. Und ich werde während des gesamten Podcasts, also während dieser gesamten Folge, erklären, wie Sovi mit dem Design Thinking verknüpft ist, beziehungsweise wie Sovi aus dem Design Thinking heraus geboren wurde. Das werde ich tun. Ganz am Ende gibt es natürlich wieder eine Buchempfehlung von mir. Und nein, ich werde euch nicht irgendein Design Thinking Fachbuch ans Herz legen. Davon gibt es viele, das könnt ihr selber recherchieren. Ich werde in der Zwischenzeit immer mal wieder mit so Fachbegriffen um mich schmeißen, die in diesem Themenfeld zu Hause sind und werde sie versuchen zu erklären. Nein, ich werde sie erklären. Allerdings, das ist ganz witzig, es ist für mich das erste Mal, dass ich das Ganze komplett nur auditiv mache. Normalerweise, wenn ich Vorträge zum Thema Design Thinking halte, habe ich immer Folien und kann Bilder dazu zeigen und Grafiken. Und während ich diese Folge vorbereitet habe, ist mir aufgefallen, dass ich ja alles, was ich normalerweise auf den Folien zeige, heute rein auditiv transportieren muss. Eine Herausforderung. Ich bin sehr gespannt, wie gut das klappt. Und ihr dürft mir am Ende natürlich gerne Feedback geben, wenn das an der einen oder anderen Stelle nicht so gut geklappt haben sollte oder wenn ihr das besonders gut fandet. Fühlt euch frei. So, und bevor ich jetzt ins Schwafeln gerate, wollen wir doch mal loslegen. Also, was ist eigentlich Design Thinking? Also gestalterisches Denken, wenn man das jetzt mal so übersetzen möchte. Als allererstes sollte man vielleicht mal ganz kurz gucken, wo es herkommt. Der Begriff Design Thinking kommt aus dem Amerikanischen. Und hier liegt auch schon ein wichtiges Detail. Das Wort Design bedeutet im Amerikanischen ein bisschen etwas anderes als bei uns in Deutschland. In Deutschland wird der Begriff Design oft mit etwas Visuellem, mit etwas Optischem verknüpft. Wohingegen in den USA mit dem Begriff Design die gesamte Gestaltung, also auch die Funktion, Funktionalität von etwas gemeint ist. Und beim Design Thinking geht es darum, aus einem Nichts, also einem Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung von etwas, ein innovatives Produkt oder eine innovative Idee, also sagen wir einfach eine Innovation, zu entwickeln. Man könnte sagen, vom Don't Know zum Do Know in 5 Schritten. Ja, ihr habt richtig gehört, genau, in 5 Schritten. Das Design Thinking, und so findet ihr das auch, wenn ihr das im Internet googelt, ist ein Prozess, der aus 5 beziehungsweise stellenweise auch aus 6 Schritten besteht, wie das so ist bei so Techniken und Methoden, die entwickeln sich weiter, Menschen entwickeln die weiter und dann wird an einigen Orten eine andere Entwicklung vorgenommen. Da, wo ich Design Thinking gelernt habe, besteht der Prozess aus 5 Schritten. Ich weiß aber auch, dass es andere Orte gibt, an denen es 6 Schritte sind. Ist aber eigentlich auch ziemlich egal. Der Prozess ist sehr, sehr ähnlich oder ist eigentlich auch sogar genau gleich und unterscheidet sich lediglich in der Benennung der einzelnen Schritte. Halten wir also fest, dass Design Thinking, so wie es in aller Munde ist, ist ein mehrstufiger Prozess, der am Ende eine Innovation hervorbringen soll. Das ist auch etwas, was ich sehr liebe und was ich auch in meinem alltäglichen Leben lange und oft praktiziert habe und es bis heute tue. Das ist aber nicht der Grund, warum ich so ein überzeugter Design Thinker bin. Ich bin so ein überzeugter Design Thinker und jemand, der auch über die berufliche Ebene hinweg diese Art zu denken in die Welt hinaustragen möchte, weil es hier um ein ganz bestimmtes Mindset geht. Also um eine ganz bestimmte innere Haltung. Und diese ganz bestimmte innere Haltung, die ich so sehr liebe, ist deswegen so wichtig, weil wir es beim Design Thinking immer ganz viel und hauptsächlich mit Menschen zu tun haben. Zum einen mit den Menschen, mit denen wir ein Team bilden und diesen Design Thinking Prozess durchlaufen. Das machen wir nämlich niemals alleine. Und zum anderen mit den Menschen, für die wir etwas gestalten. Das heißt, egal aus welcher Perspektive ich das Design Thinking betrachte oder egal wo ich mit dem Design Thinking hineinstrahle, ich habe es immer mit Menschen zu tun. Und deswegen fällt hier auch immer wieder der Begriff Human-Centered Design, also menschzentrierte Gestaltung. Wenn man den Design-Thinking-Prozess durchläuft, ich habe es gerade schon mal gesagt, macht man das immer in einem Team. Das heißt, man bildet eine Gruppe von 5, 6, 7 oder auch 10 Leuten, mit denen man diese mehreren Schritte durchläuft. Und alle diese Menschen müssen sich, so kreativ und bunt und wild das Design Thinking auch ist, an bestimmte Regeln halten und auch bestimmte Vorgaben erfüllen oder leben einfach. Also das Wichtigste an einer solchen Gruppe ist die Diversität. Ja, und das ist nicht, weil gerade die Diversity so ein Modebegriff geworden ist, mit dem sich viele gerne schmücken. Beim Design Thinking ist es schon seit einigen Jahrzehnten ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es geht nämlich darum, dass das Team, das das Design Thinking durchläuft, ganz unterschiedliche Hintergründe, Perspektiven, Mindsets, Erfahrungen, Biografien, Ethnien und so weiter mitbringt. Und je diverser, je unterschiedlicher eine Gruppe ist, desto besser. Es würde nicht funktionieren, wenn wir eine Gruppe von 7 Mädels bilden würden, die alle Mitte, Ende 30 sind und in einem Büro arbeiten. Das ergibt wenig Sinn, weil wir wenig unterschiedliche Perspektiven mitbringen. Natürlich können wir uns einreden, dass wir wahnsinnig diverse sind, aber in Wahrheit sind wir es nicht. Und genauso wenig würde jede andere Gruppe funktionieren, bei der nur ein Geschlecht vertreten ist, in einer ganz bestimmten Altersspanne, mit einem ganz bestimmten beruflichen Hintergrund. Und das ist nicht das, was eine gute Design-Thinking-Gruppe ausmacht, sondern eine große Altersspanne, mindestens 2, gerne auch mehr Geschlechter vertreten, mit verschiedensten beruflichen und persönlichen, privaten Hintergründen. Das kann funktionieren. Das macht so eine Gruppe bunt und bietet immer die Möglichkeit, aus ganz, ganz vielen verschiedenen Perspektiven auf ein Themenfeld zu blicken und so eben auch wirklich innovativ zu denken und bei der Suche nach dem Human-Centered Design eben auch wirklich alle Menschen zu berücksichtigen und nicht nur eine ganz bestimmte Gruppe. So, lange Rede, kurzer Sinn. Diversity ist wichtig. Je bunter ihr seid, desto besser. Das nächste, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass es innerhalb dieser Gruppe keine Hierarchie gibt. Das heißt, wenn man das Design Thinking auf der Arbeit praktizieren möchte, dann ist es super, wenn in allen hierarchischen Schichten, sofern es die denn überhaupt noch gibt, jemand dabei ist. Aber es ist genauso wichtig, dass das im Design Thinking Prozess keine Rolle spielt. Das ist manchmal ganz schön schwierig, gerade wenn die Chefin oder der Chef mit dabei ist und man da möglichst alles richtig machen möchte, weil man doch irgendwie so ein bisschen zu dieser Person aufschaut und sie ja auch weisungsbefugt ist und so weiter. Man muss es schaffen, eine Atmosphäre herzustellen, in der die Hierarchie keine Rolle spielt. Da ist der Praktikant genauso gleichgestellt wie die Chefin und der Büromitarbeiter, der seit 2 Monaten dabei ist, ist genauso viel wert, Gott, ich mag diese Formulierung nicht, aber ihr wisst, was ich meine, wie die Mitarbeiterin, die schon seit 20 Jahren in dem Unternehmen ist. So, das heißt, egal wie eure Position in dem Unternehmen in eurem normalen Alltag ist, in einer Design Thinking Gruppe spielt das keine Rolle. Auch hier gilt, Diversity ist super. Es ist gut, wenn ihr aus unterschiedlichen Bereichen kommt, unterschiedlich lange im Unternehmen schon seid, wenn sich alte Hasen mit Frischfleisch mischen und so weiter. Und dabei ist es eben wichtig, ich habe es gerade schon gesagt, eine Atmosphäre zu schaffen, in der, naja, die Hierarchie keine Rolle spielt und in der sich auch eben jeder und jede in diesem Team wohlfühlt. Das ist wirklich wichtig. Denn diese Wohlfühlatmosphäre sorgt dafür, dass man frei denken kann, dass Ideen fließen können und nur so können Innovationen entstehen. Ein blockiertes Hirn kann nicht kreativ sein und kann erst recht nicht Fehler erlauben und an die Ideen anderer anknüpfen. Komme ich gleich noch zu, ist wichtig. Ein blockiertes Hirn kann nicht produktiv arbeiten. Ihr kennt es alle von euch selber, wenn jemand hinter euch steht, am besten auch noch jemand, der weisungsbefugt ist oder jemand, mit dem ihr gerade Clinch habt und der guckt euch auf die Finger, während ihr einen Text tippt. Ihr vertippt euch, ihr kriegt keinen Satz mehr raus, ihr seid einfach blockiert. Und diese innere Blockade ist etwas, was überhaupt nicht funktioniert, wenn man innovative Ideen kreieren möchte. Das bedeutet, die Wohlfühlatmosphäre muss immer wieder reflektiert werden, muss immer wieder neu hergestellt und aufrechterhalten werden. Dazu kann man verschiedene Teambuilding-Maßnahmen mit einfließen lassen. Dafür kann man immer dafür sorgen, dass es den Menschen gut geht, dass niemand Hunger oder Durst hat oder friert oder es zu warm ist, dass niemand überstrapaziert wird, dass genug Pausen mit eingeflochten werden, dass die einzelnen Arbeitsschritte nicht zu lang und nicht zu kurz gehalten werden und dass auch in der Stimmung fortwährend ein gutes Klima herrscht. Das bringt uns zur nächsten Regel. Stelle Kritik zurück. Es ist nicht angebracht, in einem Design Thinking Prozess zu kritisieren. Wenn wir gut miteinander arbeiten wollen, wenn wir in einer guten Atmosphäre zusammen etwas Neues erschaffen wollen, dann ist es nicht sinnvoll, wenn wir uns gegenseitig kritisieren. Das sollte man wirklich nur im äußersten Notfall tun und der tritt eigentlich nicht ein. Also Kritik wird auf jeden Fall zurückgestellt. Fehler sind erlaubt. Ja, Fehler sind sogar gewünscht. Es ist nämlich wichtig und richtig, dass wir alle Fehler machen. Fehler ist eigentlich auch so ein doofes Wort, ne? Fehler sind Lernchancen. Ja, das klingt jetzt so hochpädagogisch und so ein bisschen nach Lehrerin. So ist es aber gar nicht gemeint. Fehler sind wirklich wichtig. Fehler sind deswegen wichtig, weil man da ans genaue Hingucken kommt und weil man an der Stelle die Möglichkeit hat, sich oder etwas oder eine Idee weiterzuentwickeln. Und wenn jemand eine doofe Idee hat oder eine Idee, die jemand anderes doof findet oder vielleicht sogar falsch, dann bildet sie immer noch die Grundlage, daran anzuknüpfen und eine neue Idee und sei es das genaue Gegenteil hervorzubringen. Ich kann an dieser Stelle zum Beispiel mal ein ganz einfaches Beispiel nennen, aber das ist auch eine lustige Teambuilding-Maßnahme, die ich in meinen Workshops ganz gerne mal mache. Stellt euch vor, es stehen alle Team- oder alle Workshop-Teilnehmer, seien es 20 Leute, in einem Kreis. Und es gilt jetzt der Reihe nach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter zu sagen. Mit der kleinen Herausforderung, dass immer wenn eine Zahl aus der Dreierreihe genannt werden sollte, also 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 und so weiter und so fort, dann darf die Person, die dran wäre, diese Zahl zu sagen, nicht diese Zahl sagen, sondern muss stattdessen in die Hände klatschen. Und um das Ganze noch ein bisschen zu verkomplizieren, gilt das nicht nur für alle Zahlen aus der Dreierreihe. Das wäre zu einfach, weil man dann einen Rhythmus entwickeln könnte. Das wäre zu leicht. sondern das gilt auch für alle Zahlen, die eine 3 beinhalten. Also auch für die 13, die 23, alle Zahlen aus der 30er-Reihe und so weiter und so fort. Ihr habt schon verstanden. Es wird euch garantiert nicht gelingen, beim ersten Durchlauf alle 20 oder gar mehr Teilnehmenden da durchzuschleusen, ohne dass jemand einen Fehler macht. Und alle anderen werden daraus lernen. Wenn jemand die 21 verbockt hat, wird das beim nächsten Mal nämlich nicht mehr passieren. Und wenn in der 30er-Reihe jemand bei der 30 zwar in die Hände klatscht, aber der nächste bei der 31 dann die Zahl sagt, dann spätestens ist allen aufgefallen, ach du je, wir müssen ja sogar bei allen 30ern klatschen. Ja, das ist jetzt wie gesagt nur ein sehr, sehr kleines Beispiel, aber das steht sinnbildlich für eine gute Fehlerkultur. Zum einen wird kräftig gelacht, wenn man das macht. Das kann ich euch versprechen. Ich habe es sehr, sehr oft erlebt in meinen Workshops. Und zum anderen wird garantiert aus den Fehlern gelernt. Und zwar jedes einzelne Mal. Und die ganze Gruppe lernt. Ja, in diesem Beispiel ist man hinterher schlauer, was die Dreierreihe angeht. Okay, sei jetzt mal dahingestellt, wie wichtig das ist für den Rest des Lebens. Aber ihr wisst, was ich meine. Eine Fehlerkultur. Eine gute, gesunde Fehlerkultur, in der man Fehler machen darf und daraus einfach lernt und sie als Lernchancen begreift, ist ganz, ganz wichtig und ist eben auch Teil dieser inneren Haltung, die zum Design Thinking gehört. Fehler sind wichtig und sogar gewollt. Und eine letzte und ganz, ganz wichtige Regel bei solchen Design Thinking Prozessen und Workshops ist, nicht so viel labern, sondern machen. Gerade wenn Gruppen zusammensitzen und sich über ein Problemfeld schlau machen und austauschen und Innovationen hervorbringen möchten, kann es passieren, dass einzelne Leute sich selbst sehr gerne reden hören und so ein bisschen ins Schwafeln kommen. Und solche Kandidaten hat man immer in jeder Gruppe und da gilt es, sich selbst zu bremsen und nicht ins Labern und ins Schwadronieren zu geraten, sondern die Ärmel hochzukrempeln und weiter voranzuschreiten. Das ist ganz, ganz wichtig, denn am Ende steht ja eine Innovation, die hervorgebracht werden möchte und nicht ein Monolog, den man gerne halten möchte. Also ihr habt jetzt so ein bisschen die Rahmenbedingungen erfahren, die dazugehören, in den Design Thinking Prozess überhaupt einsteigen zu können. Und ein bisschen schwingt da auch schon die innere Haltung mit, die ich so sehr schätze und liebe an dem ganzen Thema Design Thinking. Eine Sache kommt aber am besten zum Vorschein innerhalb des Prozesses. Und dieser Prozess besteht eben aus 5 bzw. 6 Schritten. Das unterscheidet sich von Ort zu Ort. Aber im Grunde ist der Prozess überall der gleiche. Nur die Benennung der einzelnen Schritte kann sich ein bisschen unterscheiden. Und durch diese einzelnen Schritte möchte ich euch jetzt gerne durchführen. Also, let's go! Fangen wir mal mit diesem mehrstufigen Prozess an. Das Design Thinking möchte ja Innovationen hervorbringen. Das heißt, es möchte die Probleme dieser Welt lösen. Oder es möchte eine Methode sein, mit der man die Probleme dieser Welt lösen kann. Und wie ihr ja wisst, habe ich mit Sovi ein weltliches Problem in Angriff genommen. Ich möchte nämlich erreichen, dass sehbehinderte und blinde Menschen alleine einkaufen gehen können. Und das hat sehr viel mit Design Thinking zu tun. Am Anfang dieses Prozesses steht nämlich der Schritt Empathize. Da steckt schon das wunderschöne Wörtchen Empathie drin. Und das ist auch einer der Kernpunkte des Design Thinkings. Es geht nämlich ganz, ganz stark um Empathie. Und als allererstes stellt sich hier natürlich die Frage, was ist das eigentlich? Was ist eigentlich Empathie? Natürlich hat jetzt jeder von euch eine gewisse Vorstellung davon, was das eigentlich ist und könnte das vielleicht auch irgendwie benennen und umschreiben. Aber ein Faktor ist doch ganz, ganz wichtig und der beantwortet sich, wenn man sich die Frage stellt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Empathie und Sympathie? Da ihr mir die Antworten ja jetzt leider nicht einfach reinrufen könnt, werde ich das an dieser Stelle einfach selber machen. Der grundlegende Unterschied zwischen Empathie und Sympathie ist, Empathie ist wertfrei. Und es gibt auch nicht das Gegenteil davon. Es gibt fehlende Empathie natürlich, aber das Gegenteil von Sympathie ist Antipathie. Und das bedeutet, wenn ich jemanden sympathisch finde, dann habe ich eine gewisse Zuneigung. Und damit bewerte ich diesen Menschen. Ich kann jede Situation bewerten, ich kann jedes Ding bewerten, ich kann Menschen bewerten. Und diese Bewertung ist auch etwas, was wir eigentlich den ganzen Tag lang tun. Beobachtet euch mal selber, wann immer ihr einen Raum betretet oder einen Menschen kennenlernt oder ein Musikstück hört oder eine Podcast-Folge, was auch immer ihr tut. Es gibt immer einen Teil in eurem Gehirn, der bewertet, die ganze Zeit über. Ich weiß das, weil ich mich damit sehr, sehr intensiv beschäftigt habe und ich weiß, dass es euch genauso geht. Und in dem Moment, wo ich jemanden kennenlerne oder mich mit einer Situation auseinandersetze, läuft in meinem Gehirn automatisch dieser Bewertungsprozess ab und ich empfinde Sympathie oder Antipathie. Und bei der Empathie ist es so, dass ich dieses Empfinden und Bewerten ganz bewusst hinten anstelle. Das spielt keine Rolle in dieser ersten Phase des Design Thinkings. Es geht nämlich darum, eine Situation kennenzulernen und zu beobachten, wertfrei zu beobachten, ohne direkt meine Meinung dazu zu bilden und anderen überstülpen zu wollen oder die Dinge eben zu bewerten. Diese Empathize-Phase kann sehr, sehr lang werden. Ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr die ersten Folgen von Gehörter Blick gehört habt, dann habe ich ja über die Entstehung von Sonic View und der App Sovi berichtet und davon, dass das Ganze in meinem Innenarchitekturstudium bereits entstanden ist, weil ich mich mit blinden Menschen beschäftigt habe. Und schon bevor ich mit meinem Masterstudium angefangen habe, hatte ich eine Auseinandersetzung mit diesem ganzen Themengebiet. Ich habe mit blinden Menschen gesprochen, ich habe sie beim Einkaufen begleitet, ich habe Bücher gelesen, mir Gedanken gemacht und bin so immer tiefer in dieses Thema eingestiegen. Und dann später im Masterstudium habe ich genau damit weitergemacht. Ich habe an der Stelle tatsächlich Monate nur mit dieser ersten Phase des Empathize verbracht. Das ist natürlich übertrieben lang, aber den Design Thinking Prozess kann man ja beliebig in die Länge ziehen oder auch verkürzen. Es gibt Workshops, die dauern einen halben Tag. Es gibt andere Workshops, die dauern 2 Tage. Es gibt Prozesse, die gehen über eine Woche oder mehrere Wochen. Und wenn man Sonic View, mein Startup oder die Sovi App betrachtet, dann lässt sich dieser Design Thinking Prozess auch über Jahre dort beobachten. Das liegt daran, dass man immer wieder von vorn anfängt an irgendeiner Stelle. Alles, was ich gleich erzähle oder wo ich jetzt eigentlich schon mittendrin bin, ist ein iterativer Prozess. Ich kann immer wieder einen Schritt zurück machen, Abstand nehmen und die Dinge nochmal neu betrachten und vielleicht auch nochmal Dinge verändern. Das ist das Schöne. Es dürfen nämlich auch Fehler gemacht werden in diesem Prozess. Aber bevor ich zu sehr abschweife, wir sind in dieser ersten Phase im Empathize und da geht es eben darum, eine Situation wertfrei zu beobachten und erstmal ganz, ganz viele Impulse und Eindrücke zu sammeln und sich einen großen und groben Überblick, sich einen großen Überblick zu verschaffen über ein Themenfeld, über das Problemfeld, wenn man so will. Hier ist alles erlaubt, alles, was nicht bewerten ist. Also Bücher lesen, sich mit Menschen unterhalten, Medien gucken, selber nachdenken, googeln, Suchmaschinen anschmeißen und so weiter und so fort. Alles, was mich diesem Themenfeld irgendwie näher bringt und mir hilft, mir einen Überblick zu verschaffen. Und dann, wenn das geschafft ist, wenn ich irgendwann entscheide, und das musst du, das muss ich, das muss jemand, der Design Thinking macht, tun, ich höre jetzt auf mit diesem Recherchieren und Eintauchen in das Themenfeld. Dann mache ich einen Cut und sage, ich bin jetzt fertig mit Empathize. Das ist das, was mir so wahnsinnig schwer gefallen ist damals. Und ich gehe jetzt über in die nächste Phase, in die zweite Phase Define, also definiere. Und in dieser zweiten Phase, die eigentlich ganz, ganz klein und schnell abzuarbeiten klingt, liegt auch schon ein Hase im Pfeffer. Es geht nämlich jetzt darum, dieses gesamte Themenfeld, über das ich jetzt Tage, Wochen, Monate recherchiert habe und ein ganzes Buch schreiben könnte, weil es einfach wahnsinnig viel ist, in einen Satz zu quetschen. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich habe damals monatelang recherchiert, wie ich gerade erzählt habe, habe Gespräche geführt, Leute begleitet und so weiter. Und an der Stelle, an der es um das Define ging, ging es darum, zu definieren, was ich eigentlich will in diesem Design Thinking Prozess. Ich wusste am Anfang nur, blinde Menschen können nicht alleine einkaufen gehen. Dann habe ich angefangen zu recherchieren. Es wurde richtig, richtig viel, sehr viele Rechercheergebnisse. Und dann bei dem Define musste ich eine Entscheidung treffen, was will ich eigentlich? Und das, was man dann definiert, ist das sogenannte Problem Statement. Und dieses Problem Statement besteht aus einem einzigen Satz. Und dieser eine einzige Satz hat bestimmte Vorgaben. Der soll nämlich schon klar machen, was das Problem eigentlich ist und auch, was man erreichen möchte. Allerdings soll und darf dieser Satz auf gar keinen Fall die Lösung schon mitliefern. Und das ist das, was Menschen, die das noch nicht so oft gemacht haben, häufig falsch machen. Da wird zum Beispiel, ich nenne mal ein ganz plumpes Beispiel, wenn es darum geht, eine Innovation auf die Welt zu werfen, damit Menschen beim Autofahren weniger aufs Handy schauen, dann könnte ich ein Problem Statement definieren, das da heißt, wie kann ich die Strafen erhöhen, damit Autofahrer nicht mehr so oft aufs Handy gucken? Das ist aber schlecht, das ist ein schlechtes Problem Statement, denn es liefert die Lösung ja eigentlich schon mit. Es geht darum, härtere Strafen zu entwickeln. Und jetzt würden wir in eine Ideenfindung gehen, wo es nur darum geht, härtere Strafen zu finden. Das ist wenig kreativ und bringt garantiert nicht die beste Lösung hervor. Ein besseres Problem Statement wäre, wie kann ich es erreichen, dass Autofahrer beim Autofahren nicht mehr aufs Handy gucken? Und wenn man sich da mal mit einem kreativen Geist drauf einlässt, dann entstehen die verrücktesten Ideen. Dann wird vielleicht blaue Farbe ins Auto gespritzt, wenn jemand das Handy auch nur in die Hand nimmt. Oder, weiß ich nicht, der Fahrersitz wird auf einmal glühend heiß oder der Motor geht aus oder was auch immer. Dann kann man wirklich kreativ werden. Aber wenn man bei dem Problem Statement Fehler macht und die Lösung suggestiv schon mitliefert, dann funktioniert das Ganze nicht. Das heißt, das Problem Statement muss knackig und kurz in einem Satz formuliert sein und muss das Problem schildern, ohne die Lösung mitzuliefern. Wenn das geschafft ist, wenn ich also genau weiß, was ich will, bei Sovi war das, wie kann ich es erreichen, dass sehbehinderte und blinde Menschen alleine einkaufen gehen können? Dann kann ich mich in die nächste Phase begeben. Und diese nächste Phase heißt Ideation. Das heißt so viel wie Ideenfindung. Und ich persönlich, das ist aber meine ganz eigene Maike Seidel-Abwandlung, unterteile hier nochmal in zwei unterschiedliche Phasen. Und zwar mache ich wirklich einen Cut nach der ersten Phase, wo es nur darum geht, Ideen zu sammeln. Das ist nämlich die divergente Phase. Und nach diesem Cut gehen wir in die konvergente Phase, wo es dann darum geht, diese Ideen zu schärfen. Also nochmal ganz langsam. Divergent bedeutet ja übersetzt so viel wie auseinanderstrebend. Und jetzt sind wir an einem der ersten Momente, an denen ich normalerweise eine Grafik zeigen könnte. Und das kann ich jetzt nicht und deswegen muss ich das in Worten beschreiben. Stellt euch vor, euer Problem Statement ist der Ausgangspunkt. Ein Punkt, ein Kreis. Und von diesem Ausgangspunkt gehen in Leserichtung, also nach rechts, zwei schräge Linien auseinander, wie so ein Krokodilsmaul, das sich öffnet. Das ist synonym für, oder das ist die grafische Darstellung für die divergente Phase. Ausgehend von meinem kleinen, knackigen Problem Statement öffne ich den Prozess und sammle ganz, ganz viele Ideen. Und hier kann ich alle Kreativitätstechniken anwenden, die es irgendwo zu finden gibt. Und da gibt es sehr, sehr viele. Und kann erstmal Ideen sammeln. Und auch hier ist es so, dass die Bewertung dieser Ideen hier keine Rolle spielt. Es gibt an dieser Stelle kein richtig und falsch. Es gibt kein gut oder schlecht. Es gibt keine Idee, die zu verrückt ist, sondern es gibt nur Quantität. Je mehr, desto besser. Und um mal ein paar Kreativitätstechniken in den Raum zu schmeißen, da werde ich aber nicht tiefer drauf eingehen, denn das könnt ihr wirklich googeln und da gibt es lange Listen und Tabellen und die sind auch sehr, sehr gut im Gegensatz zu dem, was man zum Thema Design Thinking oft im Internet findet. Egal. Es gibt, wie ihr ja alle wisst, das Brainstorming. Das ist, glaube ich, so die bekannteste Kreativitätstechnik. Und dann gibt es aber auch noch sowas wie die Postkartenmethode, die Kopfstandmethode, 6-Hüte-Methode, 6-3-5, Brainwriting und viele, viele mehr. Und das, was diese Kreativitätstechniken so wertvoll macht, ist, dass viele von ihnen das kreative Denken wirklich fördern. Dazu gehört sogar gar nicht mal allzu sehr das Brainstorming, das ihr sicherlich alle kennt, sondern eher die leisen Techniken. Ja, ich habe ja ganz am Anfang über die Wohlfühlatmosphäre gesprochen und darüber, dass alle Menschen in dieser Design-Thinking-Truppe ein gutes Gefühl haben sollen und ihre verschiedenen Perspektiven mit in den Prozess einfließen lassen sollen. Und Brainstorming ist, und das ist sogar wissenschaftlich erwiesen, eine Methode, bei der das genau nicht so gut funktioniert. Denn beim Brainstorming ist es ja so, es gibt einen Schreiberling und jeder, der mitmacht bei diesem Prozess, ruft einen Begriff oder eine Idee in den Raum und die wird dann aufgeschrieben. Das ist super für Leute, die ohnehin selbstbewusst nach vorne gehen und laut sind und gerne kundtun, was ihnen so im Kopf rumschwirrt. Das ist überhaupt nicht gut für die etwas stilleren. Und auch die sind in einer guten Design-Thinking-Truppe mit an Bord. Und die werden sich in einem offenen, lauten, turbulenten Brainstorming erfahrungsgemäß eher zurückhalten. Das heißt, als Einstieg in die Ideation, in diese kreative Ideenfindungsphase, eignet sich eine stille Methode, eine ruhige, wie zum Beispiel 6-3-5. Das könnt ihr googeln, ich werde da jetzt nicht näher drauf eingehen, denn sonst wird diese Folge einfach viel zu lang. Aber wenn ihr Kreativitätsmethoden anwendet, dann fangt hier auf jeden Fall mit einer ruhigen Methode an, die mit Zettel und Stift funktioniert, wobei jeder Teilnehmende oder jede teilnehmende Person, ich versuche immer noch genderneutral zu sprechen, ihre Idee einfach erstmal in Ruhe für sich selber kreieren und aufschreiben kann. Und im nächsten Schritt kann diese Idee offen an ein Pinnbrett gehängt werden oder offen auf den Tisch gelegt werden oder wie auch immer, für alle anderen sichtbar gemacht werden. Und dann können alle Teilnehmenden an die Ideen anderer anknüpfen. Und dann kann langsam die Lautstärke ein bisschen gesteigert werden. Dann fängt das Drüberreden an, das Anknüpfen, das Austauschen. Und so hat man für alle Teilnehmenden einen guten Einstieg gefunden und kann gut durch so eine Ideenfindungsphase durchgehen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, am Anfang dieser Ideenfindungsphase oder in dieser divergenten Phase ist es super, super wichtig, dass viele Ideen gesammelt werden. Und die werden nicht bewertet, sondern die werden aufgeschrieben. Egal wie verrückt, egal wie utopisch, es können Dinge unsichtbar gemacht werden, es können Dinge fliegen, die eine Tonne wiegen, es ist völlig egal. Hauptsache viele, viele, viele Ideen, solange sie in irgendeiner Weise zur Lösung beitragen. So, und dann ist irgendwann diese divergente Phase beendet. Man macht einen Cut und sagt, wir hören jetzt auf, Ideen zu sammeln. Und dann geht man über in die konvergente Phase. Und Konvergenz heißt so viel wie sich einander annähernd. Und genau darum geht es. Also aus diesem sich öffnenden Krokodilsmaul wird jetzt ein sich schließendes Krokodilsmaul. Jetzt sind wir wieder bei so einer Grafik, die ich gerne zeigen würde und nur mit Worten erklären muss. Also die beiden Linien, die von unserem Problem Statement aus auseinandergedriftet sind, nach oben und nach unten, die werden jetzt wieder zusammengeführt. Und in der konvergenten Phase geht es eben darum, all diese gesammelten Ideen zu clustern, zu bewerten, zusammenzuführen, Ähnlichkeiten zu finden, aneinander anzuknüpfen und naja, so eben zu der einen Idee zu gelangen, die dann am Ende weiterverfolgt wird. Das ist ein sehr wilder, sehr manchmal auch schmerzhafter Prozess. Ja, ich vergleiche das manchmal mit Hammer und Meißel, mit dem man jetzt diese Idee weiter abklopft und schärft und die Oberfläche glatt macht und so weiter, um wirklich die eine super duper Idee rauszukristallisieren. Und hier bietet sich nochmal ein ganz guter Vergleich an. Und zwar, was braucht man, um eine Tasse Tee zu trinken? Die Antworten sind relativ simpel. Man braucht eine Tasse, man braucht heißes Wasser, man braucht einen Teebeutel und einen Mund zum Trinken und Hände, mit denen ich diese Teetasse an meinen Mund führen kann. Soweit die Antworten normalerweise. Und wenn ich dann aber frage, was braucht man denn eigentlich für die eine super Hammer Spitzen Mega Genießer Luxustasse Tee? Also für die Tasse Tee, an die du dich noch in 10 Jahren erinnerst und von der du deinen Enkelkindern erzählen möchtest. Ja, hört sich vielleicht übertrieben an, aber zumindest seid ihr so im Bilde. Und hier fängt nämlich die Kreativität an. Jetzt macht ihr euch Gedanken darüber, was macht denn eine Tasse Tee unverwechselbar? Das ist sicherlich die Teesorte, eine, die ihr ganz besonders liebt. Das ist aber auch die Atmosphäre, die Gesellschaft eines Menschen, den ihr besonders gerne an eurer Seite habt. Das Wetter, der Ort, die Umgebung, der Sessel oder die Sitzfläche, auf der ihr euren Bobbes platziert und so weiter. Also das Ganze drumherum, diese ganze Gestaltung der Situation, die wird jetzt wichtig. Es geht nicht mehr nur darum, eine Tasse, einen Teebeutel und heißes Wasser zu haben, sondern es geht darum, eine wirklich emotionale Vision zu erschaffen. Und wenn ihr auf diesem Weg seid, in der konvergenten Phase der Ideation, dann seid ihr auf einem guten Weg. Und wenn das geschafft ist, das tut manchmal weh, denn man muss in dieser konvergenten Phase Ideen auch loslassen. Man kann nicht alles abbilden, was man unterwegs an Ideen gesammelt hat oder weiter verfolgen, sondern man muss sich von manchen Ideen auch verabschieden. Aber eine Idee, die hat es dann geschafft. Die will vom ganzen Team weiter verfolgt werden und will am Ende zur Innovation werden, zur Vision, zum Prototypen. Damit sind wir nämlich schon bei der vorletzten Phase im Design Thinking Prozess, beim Prototyping. Jetzt geht es darum, diese Idee, die man in der ganzen vorigen Arbeit auserkoren und entwickelt hat, in einen Prototypen zu übersetzen. In kurzen, schnellen Workshops sind das Prototypen, die werden tatsächlich aus Lego oder Pfeifenputzern und Pappe und Buntstiften und Filzstiften und Papier und weiß ich nicht was alles gebaut, gebastelt. Und es ist sehr, sehr witzig, wenn ich solche Workshops gebe, dann habe ich ja in der Regel wirklich alle mit an Bord, vom Praktikanten bis zur Chefin. Und natürlich gibt es da immer am Anfang Menschen, die sagen, naja, wenn es dann ans Basteln geht, dann ziehe ich mich vielleicht lieber raus, weil Leute sind sich dafür ein bisschen zu fein. Wenn man aber diesen Prozess bis zu dieser Stelle hier durchlaufen hat, dann hat man richtig Bock. Und dann hat auch der krawattentragende Chef oder die sonst so spitzlippige Chefin doch auf einmal Bock, Stift und Papier in die Hand zu nehmen und die Pfeifenputzer zu biegen und einen Prototypen zu basteln und den auch mit voller Inbrunst und Überzeugung dann dem Rest der Welt zu zeigen. Glaubt es mir, es funktioniert. Hätte ich selber lange und oft nicht gedacht, aber es ist mir noch nie passiert, dass das nicht funktioniert hat. Also wenn ihr eine Idee entwickelt habt und ihr seid davon überzeugt, dann habt ihr auch Bock, einen Prototypen zu bauen. Und wenn dieser Prototyp gebaut ist, dann wird der getestet. Bei Sovi war das so, dass unser Prototyp schon eine richtige App war. Also als wir den Design Thinking Prozess mal im Kleinen durchlaufen haben, war das nur ein Scribble auf einem großen Poster mit einem schwarzen Edding auf weißem Papier. Und später als wir das Ganze ein bisschen größer aufgezogen haben, war das schon eine richtige App. Und wir haben die dann in der letzten Phase des Design Thinkings, die heißt nämlich Test, an blinde Menschen rausgegeben. Und das ist das, was mit den Prototypen eben passiert. Die Zielgruppe wird rangetrommelt und bekommt den Prototypen in irgendeiner Weise präsentiert. Das kann nach einem eintägigen Workshop ein Theaterstück sein oder ein Poster oder ein Dingsbums, was aus Pappe und Lego gebaut worden ist. Oder das kann eben schon ein erstes digitales Produkt sein, was eben an die Zielgruppe rausgegeben wird zum Testen. Und dann gibt es Feedback. Natürlich sind die Leute, die mein Produkt, meine Innovation, meinen Prototypen testen, dazu angehalten, mir Feedback zu geben und mir zu sagen, was für sie gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert, wo sie noch Verbesserungspotenzial sehen, ob sie das Ganze benutzen würden und wenn ja, warum und wenn nicht, dann warum nicht. Und so kann ich dann in die Verbesserung gehen. Und das habe ich auch vorhin schon gesagt, das Design Thinking ist immer ein iterativer Prozess. Das bedeutet, ich kann an jeder Stelle wieder einen Schritt zurück machen, ich kann weiter vorne ansetzen und kann überlegen, wie mache ich von hier aus nochmal weiter mit dem Wissen, das ich jetzt habe. Und nochmal übertragen auf Sovi ist es so gewesen, dass wir unseren Prototypen eben an blinde Menschen rausgegeben haben. Wir haben Feedback bekommen, es hat wehgetan, ja. Natürlich haben wir auch Lob bekommen, aber in der ersten Rutsche war das negative Feedback durchaus überwiegend. Und dann haben wir uns nochmal zurückgezogen und sind nochmal in die Prototyping-Phase gegangen. Wir waren davon überzeugt, dass wir nicht grundlegende Fehler gemacht haben, während wir uns mit dem Problemfeld beschäftigt haben oder dass die Idee irgendwie komplett in Frage gestellt werden musste. Aber wir waren uns sicher, das Produkt, das wir hervorgebracht haben, das hat noch Luft nach oben, da müssen wir nochmal ran. Und das haben wir gemacht. Und das ist eben das Schöne beim Design Thinking. Fehler sind erlaubt, denn aus den Fehlern kann ich lernen. Und alles, was wir falsch gemacht haben, haben wir wohlwollend akzeptiert und angenommen und haben das verbessert. Wer mir auf LinkedIn folgt, der kann dort auch nachlesen, dass ich ab und zu mal einen Post absende, wenn wir was so richtig geil verkackt haben und wir es dann verbessert haben. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass wir bei unserem ersten Prototypen vergessen haben, ja, das darf man gar nicht laut sagen, aber wir haben vergessen, die Töne einzubauen. Es sollte eine App für blinde Menschen sein, von Anfang an, von der ersten Sekunde an. Und man scannt ein Produkt und die App sagt einem, ob dieses Produkt zu mir passt oder nicht. Es ist vollkommen selbstverständlich, dass sie das nicht nur visuell tut oder mit gesprochenen Worten, sondern dass es dazu auch einen entsprechenden Sound gibt. Ist ja wohl klar. Und wir haben vergessen, den einzubauen. Und in der ersten Feedback-Runde, in der ersten Testphase, haben blinde Menschen gesagt, das ist alles schön und gut, aber voll geil wäre ja, wenn ihr hier so einen Sound hättet. Das war so ein Kopf-meets-Tischplatte-Moment, an dem ich mir mit der flachen Hand vor die Stirn geschlagen habe und dachte, oh Gott, wie peinlich. Das ist ein Fauxpas, der hätte mir vielleicht nicht passieren sollen, aber hilft ja nichts, da müssen wir ran. Haben wir natürlich verbessert. Und im Endeffekt ist es auch gut. Ich bin mit blinden Menschen in Kontakt gekommen und habe mit ihnen über die App geredet und habe gespürt, dass sie sich mit meinem Produkt beschäftigen und dass sie sich da reindenken und dass sie Bock haben, das mitzuverbessern. Und das ist das Positive, was ich daraus ziehe. Das heißt, wenn in der letzten Phase des Design Thinkings negatives Feedback an mich herangetragen wird, dann ist es immer die Chance, selber mich zu entwickeln, mich weiterzuentwickeln, mein Produkt weiterzuentwickeln und mit den Leuten in Kontakt zu treten und zu bleiben, die sich mit meinem Produkt beschäftigen. Also eigentlich auf allen Ebenen eine super gute Sache, wenn da nicht das blöde Ego wäre. Ja, das kenne ich ja auch. So, jetzt habt ihr die verschiedenen Phasen des Design Thinking Prozesses und auch die Haltung hinter dem Ganzen mal in epischer Breite erzählt bekommen. Was ich nicht gesagt habe, ist den Begriff Double Diamond, sehe ich gerade in meiner Liste. Double Diamond könnte ich noch mal ganz kurz beschreiben, ist für euch gefährliches Halbwissen auf dem nächsten Stammtisch. aber ist ein Wort, das in dem Zusammenhang einfach immer wieder fällt. Der Double Diamond, also doppelter Diamant, beschreibt im Prinzip die beiden aufeinander folgenden Phasen, in denen ich erst divergent denke und dann konvergent. Also stellt euch vor, ihr habt einen Ausgangspunkt und das ist bezogen auf Sovi zum Beispiel, blinde Menschen können nicht alleine einkaufen gehen. Und von diesem Punkt aus, von diesem bisschen, was ich weiß, gehe ich jetzt in dieses Problemfeld, in die Problem Area. Gehe ich rein und starte eine divergente Phase. Das heißt, ich recherchiere, beschäftige mich, ich habe es erzählt, ne, empathize und so. Ich sammle alles, was ich zum Thema sammeln kann, um mir einen Überblick über diese ganze Geschichte, dieses ganze Thema, diesen Zustand zu verschaffen. Und meine beiden Linien, ja, die divergenten Linien, gehen eben das Krokodilsmaul öffnend nach rechts oben und rechts unten und ja, öffnen sich halt. Und irgendwann ist diese Recherchephase vorbei und ich muss mein Problem Statement definieren, also in die zweite Phase übergehen und diesen einen Satz formulieren, der es so schön knackig abbildet, aber die Lösung noch nicht mitliefert. Ihr erinnert euch. Das heißt, von dieser divergenten Phase gehe ich wieder über in eine konvergente. Meine beiden Linien verdichten sich also wieder, gehen in Leserichtung nach rechts auf einen Punkt zu und treffen sich im Problem Statement. Ich habe also gerade mit meinem geistigen Auge oder vor meinem geistigen Auge eine Raute gemalt. Und jetzt habe ich mein Problemfeld definiert und mein Problem Statement formuliert. Und jetzt mache ich die nächste divergente Phase auf, indem ich nämlich Ideen sammle. Das habe ich ja vorhin auch schon beschrieben. Ideen sammeln, sammeln, sammeln. Quantität ist wichtig, Qualität kommt erst hinterher. Und wenn das fertig ist, dann trete ich wieder in eine konvergente Phase ein. Die Ideen werden geschärft, geclustert, zusammengefasst und so weiter, bis ich die eine Idee habe, die dann ins Prototyping und in den Test geht. Und so habe ich zwei Rauten, die nebeneinander stehen, die aus jeweils einer divergenten und einer konvergenten Phase bestehen. Und das Ganze nennt man den Double Diamond. So, das ist eine meiner längsten Podcast-Folgen. Und mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Das Design Thinking oder dieser Design Thinking Prozess, die Haltung, die Kreativitätsmethoden, die Herangehensweise lässt sich auf alle Lebensbereiche übertragen. Ich bin aus ganzem Herzen Design Thinker, werde es immer bleiben und am meisten daran mag ich eben die empathische, wertfreie Herangehensweise an neue Menschen und Situationen und dieses sehr reflektierte, wohlwollende und teambildende, gemeinschaftliche Gefühl, was das Ganze immer begleitet. Wir sind alle eine große Truppe und wir sollten alle zusammenhalten, sollten für eine gute Atmosphäre sorgen und die Probleme dieser Welt lösen. Das macht nämlich richtig Spaß. Lasst es euch gesagt sein von einer, die es jeden Tag macht. Und ich hoffe, ich habe euch ein ganz bisschen infiziert mit dem Design Thinking Virus. Wahrscheinlich eine schwierige Formulierung in diesen Zeiten, aber ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Und jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß mit meiner Buchempfehlung und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Achtung, Vorurteile. Ja, genau so heißt das Buch, das ich euch heute empfehle. Und geschrieben hat es niemand Geringeres als Sir Peter Ustinov. Es ist das letzte Buch, das er vor seinem Ableben geschrieben hat und er hat es sogar in deutscher Sprache geschrieben. Er hat natürlich ein Lektorat gehabt, das ihm dabei geholfen hat, aber der Mann hat Zeit seines Lebens 11 Sprachen beherrscht und eine davon war Deutsch und er hat dieses Buch auf Deutsch geschrieben und er hat es auf eine wundervoll amüsante Art und Weise geschrieben, die tiefe Einblicke in sein eigenes Denken und auch Leben gibt. Er hat nämlich viele Anekdoten da platziert, die sich sehr, sehr lustig lesen und gleichzeitig beschreibt er aber auch, wie aufgrund von Vorurteilen sogar Kriege geführt werden. Und er zeigt mit dem Finger ganz genau drauf, ohne den mahnenden Zeigefinger zu erheben und einem das Gefühl zu geben, man wird jetzt irgendwie belehrt von jemandem, der es besser weiß. Peter Ustinov hat selber gesagt, er weiß es nicht besser. Er möchte sich einfach mit diesem Themenfeld auseinandersetzen und das hat er geschafft. Es ist ein unglaublich wichtiges Thema und es ist das Buch, das ich heute, ausgerechnet heute nach dieser Folge empfehle, weil ich finde, dass es hervorragend zum heutigen Thema passt, nämlich zu diesem ganzen Themenkomplex rund um unsere ständigen Bewertungen und Sympathie versus Antipathie und eigentlich müssten wir viel empathischer sein. Du kannst nicht empathisch sein, wenn du Vorurteile hast. Und deswegen ist dieses Buch so empfehlenswert für alle, die sich zu wahren Empathen entwickeln wollen oder sich sogar schon für welche halten. Ja, was passiert in diesem Buch? Die meisten Vorurteile sieht Peter Ustinov im Alltag. Das heißt, er beschreibt dort die schiefen Blicke auf ausländische Mitschüler oder das Naserümpfen über die seltsamen Angewohnheiten von Nachbarn oder Familienkrach oder Kollegendispute oder was auch immer. Er beschreibt also alltägliche Situationen, in denen er selbst und eben auch seine Mitmenschen mit Vorurteilen behaftet waren und dementsprechend gehandelt haben, aus dem Affekt oder auch sehr zielgerichtet. Und er geht eben auch über in das große politische Big Picture und macht dort ein paar Szenarien auf. Das Buch ist schon ein bisschen älter, das heißt, es setzt sich eher mit dem geschichtlichen Geschehen auseinander, was so um 2000, 2003 passiert ist. Nicht zuletzt natürlich auch 9/11. Und Peter Ustinov schafft es eben in diesem Buch, den Spagat zwischen den heiteren Anekdoten aus dem eigenen Leben bis hin zu dem Fingerzeig auf die ganz dramatischen, krassen Kriege auf der Welt hinzulegen und insgesamt ein Werk zu präsentieren, das immer und zu jedem Zeitpunkt lesenswert ist. Ihr könnt es abends vorm Einschlafen lesen oder morgens nach dem Aufwachen oder am Strand oder an einem regnerischen Tag. Es ist völlig egal. Dieses Buch geht immer. Das meine ich völlig ernst. So, und zu guter Letzt möchte ich noch sagen, Sir Peter Ustinov hat es tatsächlich geschafft, kurz vor seinem Ableben noch das Fach Vorurteilsforschung an 3 Unis zu initiieren. Das finde ich geil. So, und das Buch finde ich auch geil und ich will, dass ihr das lest. Also, viel Spaß damit. Ciao.